So. Hey, ich danke, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke, dass du ganz nah bei uns bist, dass du gerade einfach in jedem einzelnen Herz heute ganz viel Raum einnimmst. Ich danke dir für deine Nähe, für deine Gegenwart, dass wir dieses Privileg wirklich haben, dich zu sehen, dich zu spüren, dich zu riechen, dich zu schmecken, dass du in unserer Mitte bist. Das ist so ein Geschenk. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir in der heutigen Zeit leben dürfen, dass wir nicht im alten Bund geboren sind, als Nichtjuden, wo wir gar keine Chance gehabt hätten, zu dir zu kommen. Ich danke dir, dass wir jetzt in diesem neuen Bund sein dürfen, dass wir dich kennen dürfen, dass wir das Werk am Kreuz kennen dürfen, dass wir die Wahrheit kennen dürfen, dass irgendwann mal in unserem Leben jemand kam, der uns von dir erzählt hat, weil er gehorsam war. Ich danke dir, dass du uns alle errettet hast, dass du uns alle als deine Kinder auserwählt hast. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist, dass du es liebst, in unserer Nähe zu sein. Und ich danke dir für diese ganz, ganz besondere Gemeinde. Ich danke dir für die ganz, ganz besonderen Schafe. Ich danke dir, dass du genau in diesem ganz besonderen Schaf dich so sehr wohlfühlst, weil alles, was wir wollen, ist, dass du im Mittelpunkt stehst, dass du im Fokus stehst, dass du tun kannst, was immer du tun möchtest, dass keine Agenda passiert, kein Programm, sondern dass du in der Mitte stehst und dass du tun kannst, was du willst. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Herr. Amen. Und ich danke, dass du durch mich sprichst, dass du komplett durch mich sprichst, dass du alles wegnimmst, was von mir ist, dass du mich als reinen Lautsprecher gebrauchst und dass du alles tust, was du heute tun möchtest. Egal in welche Richtung du gehen möchtest, du sollst allen Freiraum haben. Amen. Ja, ich habe heute eine besondere Predigt für euch. Ich weiß, das behaupte ich immer, aber für mich sind Predigten immer besonders. Denn die Themen, die ich mit euch teile, die sind alle besonders für mich. Ich teile nicht einfach irgendwas oder gucken wir mal, was wir heute machen, sondern es sind immer Predigten, die mich selber begeistern. Und deswegen hoffe ich auch, dass sie euch begeistern. Und zwar ist es eine Bibelstelle, über die ich mir schon sehr, sehr oft Gedanken gemacht habe, die man eigentlich auch schnell überliest, weil sie in den Evangelien auch nur in Johannes erzählt wird. Also es ist einer der Wunder, die Jesus tat. Und ich habe mich immer gefragt, was genau dahinter steckt und was genau das Ganze bedeutet. Und ich wusste tief in meinem Herzen, dass diese Bibelstelle was ganz Besonderes bedeutet, aber den tieferen Sinn habe ich noch nie verstanden, bis vor ein paar Wochen diese Predigt anfing, in mir zu gedeihen und ich gemerkt habe, okay, dieses Thema ist dran. Und ich habe schon so ein paar Mal gesagt, ich glaube, ich weiß, worüber ich predige, aber ich habe noch so viele Fragezeichen in meinem Kopf. Mal gucken, ob Gott die bis dahin auch wirklich beantwortet oder ob er sie vielleicht genau am Sonntagmorgen beantwortet. Ich wäre offen dafür, auch wenn es mutig ist. Aber er hat Gott sei Dank eigentlich alle Fragen beantwortet und es hat mich noch mehr begeistert, weil es so tief ging, das hätte ich nicht gedacht, obwohl mir bewusst war, dass es tief gehen wird. Und zwar, es geht um die Bibelstelle, in der Jesus auf einer Hochzeit Wasser zu Wein verwandelt. Ich denke, jeder kennt die Bibelstelle, aber wir wollen sie trotzdem noch mal lesen. Die steht in Johannes 2 ab Vers 1. Du kannst am besten wahrscheinlich die Hoffnung für alle Übersetzungen an die Wand werfen. Ich lese aus Neues Leben. Die sind sich aber oft sehr ähnlich. Perfekt. Wir lesen sie einfach mal durch und dann brechen wir sie in Stücke. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir zu tun, mit mir und dir zu tun? Fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wie steht's hier? Nochmal kurz zurück. Schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ganz schön barsch. Aber gucken wir uns gleich näher an. Doch seine Mutter, Vers 5, wies die Diener an: Tut, was immer er euch befiehlt. Im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebene Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er: Schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Wie heißt er hier? Nochmal kurz ein Vers zurück. Heißt er auch Zeremonienmeister? Naja, dann Vers 10. Er ließ also den Bräutigam holen und sagte, eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Noch Vers 11. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Sehr interessante Stelle, ne? Also wir singen es ja auch in Our God is Greater, Water you turned into wine, Wasser wird Wein, Blinde sehen, also Wasser wird Wein. Man kennt die Bibelstelle ja irgendwo und man weiß, okay, er war auf einer Hochzeit, er hat einfach Wasser in Wein verwandelt. Aber ich habe mir da einige Fragen gestellt und die wollen wir uns heute mal zusammen anschauen. Und zwar die allererste Frage, die ich mir gestellt habe, warum ausgerechnet auf einer Hochzeit? Vielleicht macht es bei euch jetzt schon Klick, bei mir hat es ein bisschen gedauert, aber das Erste, was mir daran aufgefallen ist, ist, feiern ist gut. Das Leben feiern ist gut, fröhlich zu sein ist gut. Das zeigt uns das, denn Jesus ging auf eine Hochzeit. Warum ging er auf eine Hochzeit? Er hat doch bestimmt Besseres zu tun gehabt, als auf eine Hochzeit zu gehen. Und eine Hochzeit damals, werden wir auch gleich nochmal anschauen, hat mindestens eine Woche gedauert und die haben durchgefeiert ohne Ende. Und Jesus war auf dieser Hochzeit. Er hat sich nicht gesagt, ich bin zu schade dafür, sondern er ging dorthin und hat sich auf dieser Feier begeben und hat mit den Menschen dort gefeiert. Zum einen wissen wir, okay, feiern ist in Ordnung, feiern ist gut. Also ich meine jetzt nicht hier Saufgelage oder sonst was, sondern das Leben zu feiern, glücklich zu sein, dankbar zu sein. Und die Hochzeitsfeier ist ja die Feier, um die gemeinsame Zukunft des Paares zu feiern. Es wird die Ehe gefeiert. Was wir daraus auch sehen ist, es ist okay, seinen Auftrag liegen zu lassen. Denn wir wissen, kein einziger Auftrag war wichtiger als der, den Jesus hatte. Er hatte den allerwichtigsten Auftrag und trotzdem ging er auf diese Hochzeit. Meistens kann man nämlich diesen Auftrag, den wir von Gott haben, genau unter den Menschen am besten ausführen. Wenn wir in unserer isolierten Kapsel, in unserer Kammer uns hinsetzen und wir haben aber den Auftrag rauszugehen und zu evangelisieren, dann bringt es nichts. Du kannst nicht rufen, hey da draußen, der da steht, bekehr dich doch, es bringt nichts. Du musst rausgehen zu den Menschen. Und wo geht's besser, als wenn man sich unter die Meute mischt? Jesus hat sich also unter die Meute gemischt, obwohl er diesen wichtigen Auftrag hatte. Aber wahrscheinlich war genau das der Auftrag. Denn Gott hat zu ihm gesagt, geht zu den Menschen. Geht dorthin, wo die Kranken den Arzt brauchen und die Armen und die Traurigen und keine Ahnung. Und er ging trotzdem auf diese Hochzeit. Und dann natürlich das größte symbolische Bild für die Hochzeit, wenn wir jetzt mit der Brille des Neuen Testaments, des Neuen Bundes darauf schauen, wissen wir, die Hochzeit, Braut und Bräutigam bedeutet viel, viel mehr. Braut sind wir als Gemeinde und Jesus ist der Bräutigam. Wenn wir also wissen, dass eine Hochzeit symbolisch dafür da ist, um Braut und Bräutigam zusammenzuführen, dann kriegt man ja schon Gänsehaut, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass das ja genau diese Hochzeit ist, die du mit Gott eingehst. Weil Jesus als Bräutigam mit dir als Gemeinde einen Bund eingegangen ist. Und der ist ja auch schon hier auf Erden, dieser Bund. Denn wir haben uns für ihn entschieden, wir haben uns bekehrt, wir haben unser Leben ihm gegeben und wir feiern diesen Bund. Wir haben so viel Grund, diesen Bund zu feiern. Wir haben Grund, diese Ehe, diese Errettung, diesen Bund aus Dankbarkeit zu feiern. Also auch hier liegt viel, viel mehr Tiefe darin. Und auch da können wir wieder sehen, feiern ist gut, weil wir haben einen Grund zu feiern, und zwar diese Ehe zu feiern, aus Dankbarkeit, dass wir in diesem neuen Bund sein dürfen. Das war so der erste Schlüssel, der mich total begeistert hat. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, war, warum Wasser zu Wein? Er hätte auch einfach die Krüge füllen können und dann wäre da Wein drin. Für ihn ist nichts unmöglich. Aber als ich das begriffen habe, habe ich wieder Gänsehaut gekriegt, weil ich wusste, Wasser, auch wenn es jetzt in der Bibel erstmal irgendwelche höheren Definitionen oder symbolische Bilder dafür hat, also dass Wasser lebendiges Wasser, der Heilige Geist und so weiter ist, wenn wir das jetzt mal nur irdisch betrachten, ist Wasser ein irdisches, lebensnotwendiges Objekt. Wir brauchen Wasser. Wir können vielleicht fasten 40 Tage, aber ohne Wasser halten wir es nicht lang aus. Wasser ist also unser irdisches Verlangen, was unser Körper definitiv braucht. Wein hingegen steht eindeutig für das Blut Jesu. Wir wissen es vom Abendmahl, das war zwar hier noch nicht, aber wir wissen, das ist schon so, wie Jesus immer in solchen Bildern spricht und auch immer so Worte zwischen rein sagt, so wie auch seine vermeintlich patzige Antwort seiner Mutter gegenüber hat es schon immer ein Bild auf so viel mehr. Es hat schon, wie Jesaja auch schon von viel, viel mehr spricht, so hat auch Jesus ganz oft einfach diesen ganz weiten Blick, den ganz anderen Fokus. Er sieht das Labyrinth einfach von oben und alles, was er tut, alles, was er sagt, alles, was er für Wunder tat, hat so viel mehr Bedeutung. Und auch das bedeutet eben, dass er dieses Wasser, was dieses irdische Verlangen ist, in das Blut Jesu verwandelt hat, also in Wein symbolisch. Und uns zu zeigen, das Irdische brauchst du gar nicht, das alles, was du brauchst, ist das Blut Jesu. Und es geht so viel tiefer, weil uns das Blut Jesu viel mehr geben kann, als einfach nur Wasser es kann. Er sagt, er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Durch uns soll dieser Traubensaft fließen, der Wein wird. Durch uns soll das Blut Jesu fließen, durch unsere Adern, Auferweckungskraft, Auferstehungskraft, Heilung, Gesundheit, Licht, das soll alles in unserem Körper fließen. Das Blut Jesu fließt in unseren Adern. Wein in der Bibel, beziehungsweise vor allem im Alten Testament, hat aber auch noch eine ganz andere Bedeutung. Und zwar, Wein ist eigentlich ein Grundnahrungsmittel gewesen. Es war ganz oft erwähnt, also ich habe mal eingegeben, wie oft Wein im Alten Testament erwähnt wird. Und ich habe gescrollt und gescrollt und gescrollt. Es waren so viele Bibelverse, in denen Wein vorkommt. Und alles, was ich gelesen habe, war eigentlich immer Korn und Wein oder Öl, Salz, Säcke und Wein. Also immer ganz viel, was ganz normale Nahrungsmittel sind und Wein einfach mit in dieser Liste. Wir wissen also, Wein wurde ganz oft konsumiert, Wein wurde ganz oft einfach als Grundnahrungsmittel benutzt. Was wissen wir daraus? Wenn Jesus Wasser zu Wein verwandelt, Gott ist unser Versorger. Er gibt uns, was wir brauchen. Soll nicht heißen, dass wir uns hier besoffen machen sollen, aber es ist symbolisch. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Die Psalmen schreiben auch, dass man vom Wein fröhlich werden kann. Wenn man im richtigen Umgang Wein genießt, kann es deine Seele baumeln lassen, es kann dir gute Laune bescheren. Symbolisch soll also Wein dir einfach gut tun, deiner Seele auch mal gut tun. Das heißt, er verwandelt Wasser, was wir irdisch brauchen, zu Wein, sodass es uns gut gehen soll. Und einen Schritt weiter. In der Bibel wird ganz oft erwähnt, es sollen deine Scheunen voll und deine Kelter sollen überlaufen. Also du sollst Wein eimerweise haben. Du sollst Eimer von Öl, Eimer von Salz, Säcke von Weizen und Eimer voll Wein haben. Das sind die Versprechen und die Wünsche, die Segnungen, die im Alten Testament ausgesprochen wurden. Das heißt, irgendwie im Umkehrschluss heißt es, dass der Wein auch für finanzielle Versorgung steht, für Überfluss und für Segen. Und genau das möchte uns Jesus geben. Dann die Frage, die Maria Jesus gestellt hat und Jesu Antwort war sehr speziell. Maria hat bestimmt nicht Jesus gefragt, um zu sagen, hier mach mal wieder ein Wunder. Im Gegenteil, wir lesen sogar hier in Johannes, dass es das erste Wunder war. Ich könnte jetzt nicht behaupten, ob es wirklich das erste Wunder war. Man müsste wahrscheinlich das Ganze genau studieren, welches Evangelium wirklich chronologisch die ersten Geschichten schreibt. Es war auf jeden Fall eines seiner ersten Wunder und das erste Wunder, von dem Johannes erzählt. Und ausgerechnet so ein Wunder tut er, und ich glaube nicht, dass es ohne Grund in der Bibel steht, dass er ausgerechnet Wasser zu Wein verwandelt hat. Maria hat also kein Wunder erwartet, sondern sie hat einfach nur praktische Hilfe gebraucht. Wir wissen aus den Überlieferungen, dass Josef zu dem Zeitpunkt sogar schon tot war. Das heißt, es ist total normal, dass sie sich an ihren ältesten Sohn wendet und guckt, hey, mein ältester Sohn, hast du Unterstützung, hast du eine Lösung parat? Sie vertraute Jesus als Mensch und vielleicht auch in ihrem tiefen Herzen hat sie irgendwie in Erinnerung, dass dieser Mensch jemand ganz Besonderes ist und der Messias ist. Wie viel Maria verstanden hat, wer ihr Sohn wirklich war, wissen wir nicht wirklich, aber wir können es vermuten. Faktisch ist aber, sie hat ihn also um Hilfe gebeten und Jesus hat recht barsch geantwortet. Wenn man das aber genauer anschaut, wissen wir, dass er überhaupt nicht barsch geantwortet hat, sondern prophetisch geantwortet hat. Er hat gesagt, meine Zeit, also erst hat er gesagt, was hat das mit mir und dir zu tun, dass auf der Hochzeit der Wein ausgeht? Meine Zeit ist noch nicht gekommen, seine Zeit, wo sein Blut fließen wird, wo sein Wein fließen wird. Boah, das geht runter. Sondern seine Zeit ist noch nicht gekommen. Er kann nur dieses Wunder jetzt tun, um dafür symbolisch schon hinzuweisen, was er bald tun wird. Maria hat bestimmt nicht verstanden, was das für eine Antwort war und wie seine Zeit ist noch nicht gekommen und hä? Maria verstand bestimmt nicht genau, was Jesus damit gemeint hat. Aber sie hat ihm vertraut. Sie hat gesagt, was immer Jesus sagt, was immer er verlangt, tut es. Sie hat ihm einfach vertraut. Und wenn wir jetzt das Blut, eben den Wein als Blut sehen, wissen wir auch, was er damit meint. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Der nächste Punkt ist, warum handelt Jesus überhaupt? Warum handelt er auf der Hochzeit? Er ist Gast, er ist nicht im Organisationstermin, Team, er ist auch nicht der Bräutigam, er hat eigentlich keine Verpflichtungen dort, er ist einfach nur eingeladen, steht da. Er und seine Jünger sind eingeladen worden. Und er hätte sagen können, pff, das ist doch nicht mein Problem. Wir wissen, Jesus ist so nicht, aber jeder andere hätte gesagt, ist nicht mein Problem, soll doch sich jemand darum kümmern, der dafür verantwortlich ist. Wir wissen, eine Hochzeit damals war eine ganz lange Feier, die ging eine ganze Woche, da war die ganze Stadt da, es war sogar eine Beleidigung, diese Einladung abzulehnen. Also eine Absage wäre sehr beleidigend. Aber was noch viel beleidigender wäre oder ist, ist, wenn der Wein ausgeht. Das ist eine Beleidigung und eine Verletzung der ungeschriebenen Gesetze der Gastfreundschaft damals. Denn so eine lange Hochzeit zu organisieren, das war eine sorgfältige Planung, es musste genau kalkuliert werden, es war ein Festessen, ein Festmahl für so viele Menschen. Und wenn die ganze Stadt da kam, für so viele Leute genug Lebensmittel da zu haben, war es sehr, sehr aufwendig. Und scheinbar ging ja schon recht schnell der Wein aus. Nicht genug Wein zu haben, war also mehr als peinlich. Das heißt, Jesus ist diesem Brautpaar oder dem Organisator, wer auch immer dafür verantwortlich war, den Wein zu besorgen, genügend Wein zu besorgen, ist diesen Menschen in ihrer tiefsten Not begegnet. Und das wahrscheinlich sogar, bevor sie das Problem überhaupt mitgekriegt haben. Denn der Bräutigam wurde geholt und er wurde gefragt, so, hey, warum hast du den guten Wein jetzt erst ausgeschenkt? Wahrscheinlich wusste er noch gar nichts davon, dass der Wein ausgegangen ist, aber Jesus ist ihm in dieser Not begegnet und hat gesagt, hier, ich habe die Lösung. Wie sinnbildlich ist es für uns, dass Gott für uns auch schon die Lösung parat hat und vor allem, dass er eine Lösung parat hat, die all unseren Verstand übersteigt. In jeder Situation. Und wenn der Wein ausgeht auf einer Feier, das ist nicht nur total prophetisch für alles, was Jesus tat am Kreuz, sondern es war auch in der tiefsten Not dieses Brautpaares genau in dem Moment eine dienende Haltung. Und dann schauen wir uns mal diese steinernen Krüge an. In diesen Übersetzungen steht es schon dabei, was das für Krüge waren. Wenn man aber die Schlachter oder Luther liest, dann liest man da erstmal nur 6 steinerne Krüge. Wenn man dann Studienbibeln oder sonst wie recherchiert, weiß man, oder auch wenn man solche neuen Übersetzungen, deswegen mag ich neue Übersetzungen teilweise sehr, weil sie Ergänzungen beinhalten, um den Menschen die Dinge zu erklären, die damals Ritual waren. Wir sehen also hier in welchem Vers war das? Vers 6. Bei mir steht, im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Hier steht in der Hoffnung, nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge, man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Also die haben hier weit mehr reingeschrieben, diese neuen Übersetzungen, damit man noch mehr versteht. Wir wissen jetzt also, für die Waschung, für die Reinigung wurden diese Wasserkrüge verwendet. Laut dem Gesetz von Mose, beziehungsweise dem Gesetz, was die Menschen hinzugefügt haben, musste der Mensch sich reinigen. Denn er macht sich jeden Tag unrein, laut deren Interpretation. Alles, was du anfasst, alles, was du tust, macht dich symbolisch irgendwie unrein. Also musst du dich vor dem Essen reinigen. Sie gossen sich also Wasser über ihre Hände, um sich von allen schlechten Einflüssen irgendwie zu reinigen. Also totales Ritual, Tradition, aber wir wissen, die Juden hatten sehr, sehr viele Rituale. Und wenn wir jetzt wissen, dass genau dieses Wasser, er hätte doch auch alle anderen Gefäße nutzen können. Warum diese steinernen Krüge? Warum ausgerechnet die Krüge, die symbolisch reinwaschen sollen, aber es ja gar nicht können? Und er füllt es mit Wein, der symbolisch für das Blut Jesu steht, was das Einzige ist, was uns reinwaschen kann, was uns wirklich reinwaschen kann. Denn Jesu Blut wäscht weißer als der Schnee. Dieses menschliche Gesetz, dadurch zeigt Jesus, hey, ich packe diesen Wein genau in diese Behälter, wo ihr meint, ihr seid so schlau und ihr könnt euch damit reinwaschen. Aber Jesus sieht das Ganze ganz anders. Dafür gehen wir mal in Matthäus 7, Entschuldigung, Markus 7, und zwar ab Vers 1. Eines Tages kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht befolgten. Die Juden, besonders die Pharisäer, essen nicht, bevor sie sich nicht Wasser über die Hände gegossen haben, wie ihre überlieferten Satzungen es vorschreiben. Es ist also Zwang, es ist Routine, es ist Gesetz, es ist Pflicht, ähnlich wie das Beichten in der Kirche. Das ist ja, wie das Gesetz generell tickt, nur dadurch wirst du gerecht. Aber wir wissen, Gott sei Dank leben wir im neuen Bund und müssen sowas nicht tun. Vers 4, auch essen sie nichts von dem, was sie auf dem Markt gekauft haben, bevor sie nicht ihre Hände in Wasser getaucht haben. Das ist nur eine von zahlreichen Satzungen, an denen sie festhalten, wie zum Beispiel an dem Brauch, Becher und Krüge und Kupferkessel auszuspülen. Deshalb fragten nun die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, warum befolgen deine Jünger unsere überlieferten Vorschriften nicht? Denn sie essen mit ungewaschenen Händen. Wir wissen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die liebten es, bei Jesus nach Fehlern zu suchen. Sie liebten es, zu gucken, was macht der Typ falsch und was ist nicht in Ordnung, was der da so treibt. Jesus erwiderte, und sie stellten ihm ja auch immer Fallen. Sie hatten immer die Hoffnung, dass er irgendwie über seine eigenen Füße stolpert und sich so verhaspelt, dass er sich entlarvt. Als Nicht-Sohn Gottes, als Heuchler, als Verräter, als Blasphemie. Jesus erwiderte, Vers 6, ihr Heuchler, Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Ihr missbraucht die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Ist also ganz schön hart, was er genau über diese Regel sagt. Er erklärt dann hier auch, dass es nichts bringt, wenn du Gesetze hinzufügst und Satzungen und Forderungen hinzufügst, wenn du dadurch die Liebe aushebelst. Er sagt, wenn du dein Geld in die Gemeinde gibst unter dem Vorwand, na dann muss ich meinen Eltern nichts davon abdrücken, dann ist es nicht richtig, sagt er hier in den nächsten Versen. Und dann ab Vers 14. Dann rief Jesus die Menge zu sich. Hört alle genau zu, sagte er, und versucht es zu verstehen. Der Mensch wird nicht durch das unrein, was er isst, er wird unrein durch das, was er sagt und tut. Es klingt für uns ja total logisch, total simpel und wissen wir, aber für die war das mit Sicherheit erstmal so ein Schock, weil sie kannten nichts anderes, sie wussten, wie wichtig es war, alle Regeln einzuhalten, alle Gebote, alle Forderungen. Sie wussten, es war alles nach Tradition, alles nach Ritual. Und plötzlich kommt da einer daher und sagt, naja, es macht euch doch gar nicht unrein. Total verrückt, die Vorstellung. Es wäre wie wenn einer zu uns sagt, du musst bei Rot gar nicht an der Ampel anhalten. Das ist Schwachsinn. So, erstmal von der Vorstellung, etwas, was für uns richtig zählt und richtig gilt. Kommt einer daher und sagt, nö, ist doch gar nicht so. Eigentlich ist es anders. Als Jesus sich von der Menge zurückzog, Vers 17, und in ein Haus ging, fragten ihn seine Jünger, was er denn mit dieser Aussage gemeint habe. Versteht ihr es denn auch nicht? Fragte er. Begreift ihr nicht, dass nichts, was der Mensch isst, ihn verunreinigen kann? Die Nahrung kommt nicht mit seinem Herzen in Berührung, sondern geht nur durch den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für erlaubt. Auch hier erinnere ich mich an die Bibelstelle, in der Petrus dieses Tuch mit den Lebensmitteln sieht und Jesus sagt zu ihm oder Gott sagt zu ihm, die Stimme sagt zu ihm, der Engel isst davon. Und er sagt, nein, es ist doch unrein. Isst davon, nein, es ist unrein. Und irgendwann sagt die Stimme, hallo, sag nicht so etwas, was ich rein nenne, dass es unrein ist. Gott allein definiert, was rein und was unrein ist. Damit erklärt, genau. Vers 20, und er fuhr fort. Es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Wenn wir jetzt also dieses Wunder, was er da tat mit dem Wasser und dem Wein, nochmal symbolisch anschauen, geht es noch viel, viel tiefer. Er sagt hier in dieser Parallelbibelstelle, dass diese Waschung mit dem Wasser ja gar nichts bringt, weil nicht das Essen und all die Gegenstände, die ihr anfasst, macht euch unrein. Weil es ist ja auch nicht der Stuhl schuld, dass wir lügen oder dass wir sündigen, nur weil wir ihn berührt haben, sondern das, was unrein ist, kommt aus unserem Herzen. Und unser Herz und unser Magen, die berühren sich doch gar nicht. Wenn ich was Unreines esse, heißt es nicht, dass es mein Herz unrein macht. Und wenn ich in meinem Herzen was Unreines habe, heißt es nicht, dass es das Essen in meinem Magen unrein macht. Das ist total unlogisch, was die Menschen daraus gemacht haben. Aber sie brauchten das damals, sie brauchten ihre Rituale und sie brauchten ihre ganzen Traditionen. Und Jesus sagt, nicht das, was du berührst oder was du anfasst oder was du isst, macht dich unrein, sondern dein Herz. Und all diese schlechten Dinge, die er hier aufgezählt hat, die in dem tiefsten Inneren unseres Fleisches verankert sind, nach der sich unser Egoismus sehnt und es so leicht ist, diesen Dingen nachzugehen, das sind genau die Dinge, die nur und einzig und allein von dem Blut Jesu reingewaschen werden können. Kein irdisches Wasser könnte das jemals wegwaschen. Nur weil ich meine Hände wasche, heißt das nicht, dass ich kein Sünder mehr bin. Eigentlich total logisch für uns aus dem Verständnis des neuen Bundes. Aber damals natürlich eine Revolution. Die Waschung mit dem Wasser war also eigentlich nutzlos und sie war komplett religiös. Das Einzige, was uns reinigt und reinwascht, wäscht, ist einfach nur das Blut Jesu. Und dann kommt eigentlich so das i-Tüpfelchen der ganzen Geschichte. Warum guter Wein? Vers 10 war geschrieben in Johannes, wie wir gerade gelesen haben, eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus. Ein geiziger Gastgeber oder einer, der weiß, wie teuer das alles ist, der wird es genauso handhaben. Er wird am Anfang den guten Wein, wo alle noch nüchtern sind und dann süffen sie daran und der ist aber gut und die Pfirsichnote und die Birnennote und ach, da merkt man sogar, was für ein Boden das war und ach, lecker, lecker. Und irgendwann sind die so angeheitert, dass sie gar nicht mehr den Unterschied schmecken. Dann kommt dann der billigste Wein aus dem Tetrapack und die sagen, oh, der ist ja auch super. Das ist sehr weise. Bei den Reichen lernt man zu sparen, sagt man ja immer. Und das ist aber irgendwo, ja, logisch. Und scheinbar war die Feier ja schon so weit fortgeschritten, dass es keiner gemerkt hätte, wie gut der Wein eigentlich ist. Jesus hätte also einfach nur in Wein verwandeln können, so Standardwein. Aber Jesus verwandelt ihn in den besten guten Wein, der eigentlich zu schade wäre, menschlich gesehen. Aber wir wissen, das war der kostbarste Wein, den es gibt. Weil es für sein Blut steht. Das war kein gewöhnlicher Wein, sondern es war ein guter Wein, ein besonderer Wein. Und was wir daraus lernen, ist das Schönste an der ganzen Geschichte, dass Jesus immer das Beste für uns bereithält. Das Beste. Keinen gewöhnlichen Wein hält er für dich bereit, sondern den besten Wein. Dann, wenn du ihn brauchst. Amen. Dann, wenn du in Not bist, dann hält er den besten Wein für dich bereit. Empfang das mal im Glauben. Nimm das an und sag, boah, danke Papa. Das ist so gigantisch und geht so tief. Wenn es uns dann schlecht geht, sehen wir das vielleicht nicht und denken, na, der gute Wein, wo ist der denn? Aber wir müssen mal mehr so werden wie Maria, einfach vertrauen. Nicht verstehen, einfach vertrauen. Einfach vertrauen. Und da sehen wir wieder, werdet wie die Kinder. Die Kinder verstehen doch auch nicht immer, warum die Eltern so komische Regeln machen. Aber wenn deine Eltern dich lieben, dann machen sie Regeln, um dich zu beschützen, weil sie dich lieben. Sie machen nur diese Regeln, die dich von ganzem Herzen schützen sollen. Sie nehmen dir nichts weg, weil sie dir schaden wollen. Selbst wenn sie dir sagen, du sollst nicht 5 Stunden am Tag Fernsehen schauen, sie sagen dann zwar so blöde Sprüche wie, da werden deine Augen viereckig, damit das Kind dann Angst hat, dass es wirklich passiert. Aber, ja, den Spruch kennt, glaube ich, jeder. Aber Die Quintessenz ist ja dahinter, dass die Eltern dich lieben und sagen, hey, es ist nicht gut für dich, wenn du die ganze Zeit vor dem Fernseher sitzt. Es ist besser, wenn du draußen spielst, wenn du dich bewegst, wenn du mit Freunden dich triffst. Jede Regel, die noch so komisch klingt, ist doch nur, um uns zu schützen, wenn deine Eltern dich wirklich von Herzen lieben. Und so ist unser Gott. Wir müssen nicht immer alles verstehen, was passiert. Und das ist manchmal schwierig, weil wir wollen alles verstehen. Wir wollen alles hinterfragen, wir wollen alles irgendwie korrigieren und wollen Gott vorschlagen, wie es denn besser geht, wie es denn einfacher für uns wäre, wie es denn leichter für uns wäre, wie es schöner für uns wäre. Aber Gott hält das Beste für uns bereit. Er hat den besten Wein für uns parat, wenn wir ihm vertrauen, dass er die Lösung parat hat. Solange wir vor uns herwursteln, kann er ja eh nichts machen. Hätte Maria nichts zu Jesus gesagt, hätte Jesus einfach weiter feiern können. Aber Maria hat gesagt, hier, ich vertraue dir, was auch immer du tust, was immer du zu den Dienern sagst, hier, Diener, macht, was er sagt. Wer war sie denn, den Dienern irgendwas zu befehlen? Aber sie haben auch nicht hinterfragt, die Diener. Die haben auch nicht gesagt, hä, ich soll jetzt die Krüge mit Wasser füllen? Warum? Und hä? Und wir haben doch schon gegessen. Wir müssen uns doch jetzt gerne mal die Hände waschen. Warum? Wieso? Weshalb? Die haben auch nicht das Ganze hinterfragt. Sie haben einfach gesagt, gut, okay, wir machen's. Davon können wir uns, glaube ich, eine Scheibe abschneiden, wenn Gott uns irgendwo hinschickt, einfach mal zu sagen, okay, gut, ich mach's. Ich verstehe es zwar nicht, aber ich mach's. Wenn wir das alles also nochmal kurz zusammenfassen, wissen wir, dass diese Bibelstelle ganz schön viel mehr beinhaltet, als man auf den ersten Blick sieht. Was haben wir für Gründe zu feiern? Diese Ehe, diesen Bund, den wir mit Gott eingehen dürfen. Dass er uns liebt, dass er uns so makellos ansieht, wie diese Braut in ihrem Schleier, in ihrem weißen Kleid. Rein von jedem Makel, kein Fehler, so sieht uns Gott. So sieht uns Jesus. Er wartet am Altar voller Freude auf uns. Was für ein schönes Bild, dass wir das feiern dürfen. Dass wir jeden Sonntag genau das feiern dürfen, ist so ein Geschenk. Er ist unser Versorger. Er füllt unsere Scheunen mit Öl, Salz, Säcke voll Weizen, Eimer voll Wein. Nicht damit wir uns betrinken, sondern damit es uns gut geht. Weil er unser Versorger ist. Weil er uns im Überfluss schenkt. Jesus hat eine ganz andere Perspektive. Er hat schon vorausgesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Weil er den Fokus wo ganz anders hat. Er hat nicht jetzt in dem Moment die Panik geschoben, oh nein, der Wein ist leer. Sondern er hat eine ganz andere Perspektive. Manchmal ist es so gut zu fragen, Herr, lass es mich mit deinen Augen sehen. Lass mich die Prozesse, die ich gerade durchlaufe, mit deinen Augen sehen. Lass mich die Hürden mit deinen Augen sehen. Lass mich die Probleme, die Ängste, die Nöte, die ich gerade habe, mit deinen Augen sehen. Wenn ich Ängste habe und ich sage, Herr, lass es mich mit deinen Augen sehen, dann werde ich plötzlich ein geliebtes, beschütztes, gesegnetes Kind sehen aus seinen Augen, wo die Dämonen eigentlich Angst haben und immer nur machen und tun und die kleine Maus in der Taschenlampe einen großen Schatten wirft. Und wir würden plötzlich verstehen, hey, wir haben doch die Macht. Wir sind der Kopf und nicht der Schwanz. Wir können auf Schlangen und Skorpione treten, weil uns nichts unmöglich ist, weil der Gott, der König der Könige, der am Kreuz starb, sein Blut vergossen hat, das jetzt durch meine Adern fließt. Und selbst Jesus hat gesagt, ihr werdet noch viel größere Dinge tun. Da hätten wir gar keine Angst mehr vor diesem Versager da unten. Tell the devil not today. Heute nicht, Teufel. Versuch's gar nicht erst, du Versager. Brauchst gar nicht aufstehen, bleib liegen. Wenn wir in Problemen mit Gottes Augen das Ganze anschauen wollen und sagen, Herr, lass es mich mit deinen Augen sehen, werden wir plötzlich sehen, dass das alles uns zum Besten dient. Hinterher sehen wir es oft. Da können wir sehen, dass es uns wirklich zum Besten gedient hat. Aber in den Problemen, da wollen wir lieber meckern. Ich meine, wer geht schon raus und sagt, Halleluja, dass ich finanzielle Probleme habe? Das würde kein Mensch tun, weil wir menschlich sind, weil wir fleischlich sind. Wir meckern schnell und machen uns Sorgen und überlegen, wie kann es funktionieren? Aber Gott sagt, hier, schau mit meinen Augen. Ich bin dein Versorger. Ich habe doch deine Versorgung schon parat. Wie wär's, wenn du anfängst, aufzuhören, hier im Kreis zu trampeln und dir Sorgen zu machen? Gib mir deine Hand, vertrau mir, komm mit mir aufs Wasser, schau auf mich. Und schon kann er uns die finanzielle Versorgung geben, die er uns geben kann, erst dann, wenn wir ihm vertrauen. Eigentlich ist es so einfach, aber ich weiß, wie wir alle sind. Ich gehöre da mit dazu. Oder wenn wir in Verdammnis rutschen, wenn wir sagen, Herr, lass mich mich mit deinen Augen sehen. Zeig mir, wie du mich siehst. Plötzlich hat Verdammnis gar keine Macht mehr. Weil Jesus sagt, weißt du was, ich habe alles am Kreuz vollbracht. Alle Rituale sind nichts wert und irgendeine Waschung mit Wasser bringt uns gar nichts. Nur das Blut Jesu reinigt uns von innen heraus. All unsere tiefsten, dreckigen Sehnsüchte, die wäscht Jesus mit seinem Blut weg. All unsere Sünde hat er am Kreuz vergeben durch sein Blut. Und er hält den besten Wein für uns parat. Er hält das Beste für uns. Nur das Beste. Danke, Herr, dass du so ein guter Gott bist, dass du uns liebst durch und durch. Lass uns noch mehr erkennen, wie du wirklich bist. Zeig uns noch mehr, wie gut dein Herz wirklich ist. Hilf uns aufzuhören, dich immer mit Menschen zu vergleichen. Menschen sind so anders als du. Du bist so anders, als ein Mensch denkt. Du bist anders. Du hast diese ganzen Erwartungshaltungen nicht. Du hast diese ganzen Gegenleistungshaltungen und gewinnbringende Haltung nicht. Du denkst nur an das Gute. Du denkst nur an das, wie es uns besser gehen kann. Du liebst uns durch und durch. Lass uns das noch mehr verstehen. Zeig uns, wie gut es uns eigentlich geht. Zeig uns, wie dankbar wir sein könnten. Erinnere uns täglich an all die guten Dinge in unserem Leben. Hilf uns, in diese Spirale nach oben zu kommen, wo wir nonstop dankbar sind, wo wir nonstop sehen, was du alles tust. Lass uns alles mit deinen Augen sehen, dass wir aufhören zu meckern, dass wir aufhören, cremig zu sein, dass wir anfangen, alles mit deinen Augen zu sehen und dafür dankbar zu sein. Du hast so viel Gutes parat. Und was nützt es uns zu meckern, weil wir dann gar nicht sehen, was du alles schon tust. Zeig uns, was du im Verborgenen tust. Zeig uns, was du alles schon getan hast. Dass du alles bist, was wir brauchen. Deine Hand, dein Blut, alles, was wir brauchen. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du am Kreuz alles vollbracht hast für uns. Danke von ganzem Herzen, Jesus. Amen.